Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt es Thema auf Anfrage eines Herrn. Metta und wie die einzelnen Menschen das so praktizieren. Und das ist, glaube ich, eine interessante Erweiterung der Frage, wie durchlässt man den Körper davon durchdrungen werden? Da bestand Interesse. Und es steht noch eine andere Frage im Raum. Und die sind eigentlich sogar ganz, ganz eng miteinander verbunden. Obwohl das eine eben Metta ist und das andere solche Begriffe wie Cetovimutti oder Upahatovimutti oder sowas betrifft. Das sind die Pali-Begriffe für beiderseits erlöst und dann geht es schon los mit den Komplikationen. Ich wollte gerne zu dem Thema von den Befreiungen oder von den Erlösungen einen oder sogar mehrere Abende, Samstage, damit verbringen, weil das wirklich ein umfassendes Thema ist und weil es da auch verschiedene Sutten gibt, die man dazu eigentlich durchlesen muss. Was ich heute dazu sagen möchte, ist eben, dass es mit dem Thema Metta oder Brahma-Viharas ganz, ganz eng verbunden ist. Und dass es eigentlich drei Erlösungen gibt. Und ich würde das als Wege, die zur Erlösung führen, eigentlich betrachten. Es gibt Cetovimutti, Panyavimutti und Sadhavimutti. Und Cetovimutti, und da habe ich ja eben so im Spaß gesagt, da fängt es an, kompliziert zu werden, das ist verschieden übersetzt. Ins Deutsche mit entweder Gemüt, mit Geist oder mit Herz. Und es ist alles drei, aber Cetovimutti. Und das ist natürlich dann irreführend. Ne? Da weißt du dann überhaupt nicht mehr, was soll das noch. Also, Cetovimutti. Ich denke, Gemütserlösung ist eigentlich eine sehr, sehr gute Übersetzung dafür, weil es geht ja um den Herzgeist. Ne? Ceto, das Wort Ceto, ist ganz eng verbunden mit dem Wort Citta. Hat dieselbe Wurzel und betrifft auch dasselbe in uns, an uns. Und das ist der fühlende Aspekt unseres Geistes. Also wie wir ja von den den fünf Kandas wissen, ist da ein Körperteil und ein Geistteil. Und in dem Geistteil, da ist das allererste Vedana. Das heißt, im buddhistischen Denken ist Fühlen Teil des Geistes, wenn man es eben als Citta betrachtet. Ne? Also da gibt es dann einen denkenden Teil und einen bewussten Teil, einen nicht ganz so bewussten Teil, einen aufnehmenden Teil. Braucht uns jetzt alles gar nicht so im Detail interessieren, weil wir eben da, denke ich, besser noch intensiver dran gehen. Die Irritation, die entstehen kann, ist eben durch die Übersetzung. Wobei im Englischen ist eigentlich immer Geist, wird Geist, also Mind benutzt für Chetu Vimutti. Dann gibt es Panya Vimutti, das ist die Weisheitserlösung. Und dann gibt es Sada Vimutti, das ist die Erlösung durch Vertrauen. Jetzt gibt es dann auch noch sowas wie Ubhato Vimutti. Und das bedeutet beiderseits erlöst. Und da kann entweder Cetu Vimutti und Panya Vimutti oder Cetu Vimutti und Sada Vimutti kann da zusammen passieren. Dann ist man beiderseits erlöst. Man kann aber auch einfach nur einerseits erlöst sein. Also man kann einfach durch Vertrauen erlöst werden. Man kann durch Weisheit alleine erlöst sein oder durch Gemüt alleine befreit sein. Am meisten, am besten aufgedröselt, in den Sutten am besten erklärt, ist immer Cetu Vimutti. Da gibt es sehr viel, da ist das ganze Sutta, was wir auch gleich für eine andere Sache noch benutzen, weil es da auch um Metta geht. Das Sutta Nummer 43 hier im Majjhima Nikaya, da ist ganz genau aufgelistet, dass eigentlich Cetu Vimutti, also die Gemütsbefreiung, auf vielen Stufen stattfinden kann. Das ist also nicht ein Endergebnis, sondern ein Weg. Und die heißen dann, weiß ich jetzt auch nicht mehr, die unendliche Cetu Vimutti oder Gemütsbefreiung, die außerordentliche Gemütsbefreiung, die übermäßige Gemütsbefreiung und alles solche superlativen Wörter. Gemütsbefreiungen, die dann man hat einfach das Gefühl, in dem Fall eines Brahma-Viharas, bei Cetu Vimutti ist das Konzentration auf ein Brahma-Vihara, das kann Metta, also liebende Güte, Karuna, Mitleid, Mudita mit Freude oder Upekkha Gleichmut sein. Die ein bisschen entwickelt, so dass man zum Beispiel in einem Jhana ausgelöst durch liebende Güte sitzt, dann ist man schon Cetu Vimutti. Anfänglich, noch nicht so das Letzte, noch nicht die höchste Geistesbefreiung. Die ist bei allen dreien Arahantschaft. Also ob man Cetu, Panya oder Sada Vimutti befreit ist, Ziel, Endergebnis ist Arahantschaft. Aber eben auf dem Weg dahin heißen die auch schon Erlösungen und haben aber vorneweg andere Attribute. Und wenn dir das für heute reicht, dann würde ich es jetzt erstmal dabei belassen und eben, ich denke jetzt während der Wasser wäre es eigentlich ganz gut, sich ein bisschen mit Sutten auseinanderzusetzen. Da gab es auch schon Anregungen, was für Sutten. Die Wunschliste steht schon teilweise. Und auch was wir heute besprechen, Metta, das braucht bestimmt auch mehr als ein Talk oder so. Ne? Da kann man ja sein Leben mitfüllen. Wie viel will man da irgendwie an einem Samstag mit fertig werden, so das zu besprechen. Also denke ich, wir rutschen von dem Metta dann irgendwann vielleicht einfach so nach Tetovimutti rüber, und ich hoffe, dass dann die Aufnahmen immer funktionieren, so dass dann immer auch, wenn ihr nicht immer alle da sein könnt, dass man es dann im Internet irgendwie sich anhören kann.
Wie heißt die 43 bitte?
Moment. Die heißt Mahavedala. Mahavedala Sutta. Und da gibt es ein ganzes Kapitel Gemütsbefreiung. Und es gibt viele Sutten, wo Gemütsbefreiung oder Geistbefreiung und dann welchen Autor man dann liest oder Übersetzer man liest, heißt es dann auch wieder anders. Also gut, aber wir wollen ja jetzt so langsam so den Schwenk kriegen rüber zum Metta. Und ich habe ein Lieblingssutta. Ich habe viele Lieblingssutten. Aber ein ganz besonderes Lieblingssutta, weil ich damit, das ist eins der ersten, mit denen ich seinerzeit in Kontakt gekommen bin, früher. Und da habe ich, das hat mir was gegeben. Also da waren andere Sutten, wo der Buddha eben so von, oder in der Übersetzung zumindest stand, der Buddha sagt, alles ist Leid. Da konnte ich als junger Mensch gar nichts mit anfangen. Aber als ich dann von diesem Kakachopama Sutta gelesen habe, das war eins der ersten Sutten, die ich aufgeschlagen habe, und als der da von diesen Brahma Viharas erzählt hat, das war wirklich umwerfend. Das war der, ja. Und deswegen begleitet mich dieses Sutta bis heute und es ist mir ganz besonders wertvoll. Und ich habe aber immer Hemmung, insbesondere hier in Deutschland davon und auch hier davon zu sprechen, weil hier die Kollegen von der Metta Vihara irgendwie die, ja, weiß ich nicht, ne? Da wird so viel davon gesprochen und da sitzen die ganzen Kompetenzen irgendwo, ne? Da fühle ich mich dann irgendwie immer schamig. Und auch deswegen, weil ich es auch für mich selbst anders gelöst habe. Ich möchte aber eigentlich gar nicht als erstes erzählen. Ich möchte als erstes einfach so ein bisschen, kennt ihr das? Gleichnis von der Säge? Das ist ziemlich heftig, das wird ziemlich heftig. Aber es ist eben auch, das zeigt diese Unbedingtheit, mit der man dieses Metta oder diese Brahma-Viharas auch leben soll, ne? Oder in sein Leben integrieren soll. Deswegen möchte ich eigentlich schon auch was davon vorlesen. Nicht das Ganze, weil das ist auch ein längeres Sutta. Und es geht da ums Reden. Also die haben da sich gegenseitig beleidigt und die waren beleidigt und der eine hat gepetzt und der andere war bös und dann und so weiter. Ne? Man kennt das ja, so oft so geht. Und dann hat der Buddha denen davon erzählt, von der liebenden Güte. Und dieser Aufbau, der kommt auch öfters in den Sutten vor. Ohne diese Zusätze der Gleichnisse. Ich fange einfach mal mittendrin. Auf jene Weise, ihr Bhikkhus, solltet ihr euch üben. Ihr Bhikkhus, es gibt diese 5 Redeweisen, die andere anwenden können, wenn sie euch ansprechen. Ihre Rede mag zur rechten Zeit oder zur falschen Zeit erfolgen. Sie mag wahr oder unwahr sein, sanft oder schroff, mit dem Guten oder mit Schaden verbunden, mit einem Herzen vor liebender Güte gesprochen oder mit innerem Hass. Wenn andere euch so ansprechen, dann wiederholt sich das nochmal, mag ihre Rede mit einem Herzen voll liebender Güte oder voll Hass. Darin, ihr Bhikkhus, sollt ihr euch so üben. Unser Herz wird unbeeinträchtigt bleiben. Wir werden keine bösen Worte äußern. Wir werden in Mitgefühl für ihr Wohlergehen verweilen, mit einem Herzen voll liebender Güte, ohne inneren Hass. Wir werden verweilen, indem wir jene Person mit einem Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist. Und mit dieser Person als Objekt werden wir verweilen, indem wir die allumfassende Welt mit einem Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist. Unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit, ohne Übelwollen. Auf solche Weise solltet ihr euch üben, ihr Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, angenommen, ein Mann käme mit einer Hacke und einem Korb daher und sagte, ich werde bewirken, dass diese große Erde ohne Erde ist. Er würde hier und dort graben, die Erde hierhin und dorthin schütten, hierhin und dorthin spucken, hierhin und dorthin urinieren mit den Worten, sei ohne Erde, sei ohne Erde. Was meint ihr, Bhikkhus? Könnte jener Mann bewirken, dass diese große Erde ohne Erde ist? Nein, ehrwürdiger Herr, warum ist das so? Weil die große Erde tief und gewaltig ist. Es kann unmöglich bewirkt werden, dass sie ohne Erde ist. Da würde der Mann schließlich nur Erschöpfung und Enttäuschung ernten. Dann kommt das Ganze mit dem Reden, das lasse ich aus. Wiederhole aber nochmal den Absatz mit der liebenden Güte. Unser Herz wird unbeeinträchtigt bleiben. Wir werden keine bösen Worte äußern. Wir werden in Mitgefühl für ihr Wohlergehen verweilen. Mit einem Herzen voll liebender Güte, ohne inneren Hass. Wir werden verweilen, indem wir jene Person mit einem erdgleichen Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist. Und mit ihr als Objekt werden wir verweilen, indem wir die allumfassende Welt mit einem erdgleichen Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit, ohne Übelwollen. Auf solche Weise solltet ihr euch üben, Bhikkhus. Und dann fragt er, angenommen, ein Mann käme mit Karmesin, Gelbwurz, Indigo oder Karmin daher und sagte, ich werde Bilder im leeren Raum malen und Bilder im leeren Raum erscheinen lassen. Was meint ihr, Bhikkhus? Könnte jener Mann auf leerem Raum Bilder malen und Bilder auf leeren Raum erscheinen lassen? Nein, ehrwürdiger Herr, warum ist das so? Weil leerer Raum formlos und unsichtbar ist. Er kann unmöglich dort Bilder malen oder Bilder dort erscheinen lassen. Der Mann würde schließlich nur Erschöpfung und Enttäuschung ernten. Und genauso wie es nicht an einem haften soll, sagt er, unser Herz wird unbeeinträchtigt bleiben und wir werden keine bösen Worte äußern. Wir werden in Mitgefühl für ihr Wohlergehen verweilen, mit einem Herzen voll liebender Güte, ohne inneren Hass. Wir werden verweilen, indem wir jene Person mit einem raumgleichen Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist. Und mit ihr als Objekt werden wir verweilen, indem wir die allumfassende Welt mit einem raumgleichen Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit und ohne Übelwollen. Auf solche Weise solltet ihr euch üben, Bhikkhus. Und dann geht das weiter und dann fragt er, wenn ein Mann käme und mit einer Gasfackel und sagt, ich werde den Gangesfluss mit dieser lodernden Gasfackel erhitzen und verdampfen. Was meint ihr, Bhikkhus, könnte jener Mann den Gangesfluss mit jener lodernden Grasfackel erhitzen und verdampfen? Nein. Warum? Weil der Gangesfluss tief und gewaltig ist. Er kann unmöglich mit einer lodernden Grasfackel erhitzt und verdampft werden. Der Mann würde schließlich nur Erschöpfung und Enttäuschung ernten. Und dann schlägt er vor, man soll eben mit dieser allumfassenden, großen, liebenden Güte, mit einem Herzen das voller Lieben, von liebender Güte durchtränkt ist, und indem wir die allumfassende Welt mit einem flussgleichen Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchdrängt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeiten, ohne Übelwollen. Und dann kommt ein ganz komisches Gleichnis. Da fragt er, da ist diese Tasche, also, nee, Quatsch, hier unten fängt es an, Entschuldigung. Da gäbe es eine Tasche aus Katzenleder, die gerieben, wohlgerieben, ganz und gar wohlgerieben wurde, die weich ist, seidig, frei von Rascheln und Knistern. Und ein Mann käme mit einem Stock oder einer Scherbe daher und sagte, da ist die Tasche aus Katzenleder, die gerieben, wohlgerieben, ganz und gar wohlgerieben, die weich ist, seidig, frei von Rascheln und Knistern. Ich werde sie zum Rascheln und Knistern bringen. Was meint ihr, Bhikkhus? Könnte das der Mann? Nein, ehrwürdiger Herr. Warum? Weil jene Tasche aus Katzenleder wohlgerieben ist, weil sie weich und seidig ist, frei von Rascheln und Knistern. Unmöglich mit einem Stock oder der Scherbe zum Rascheln oder Knistern gebracht zu werden. Der Mann würde schließlich nur Erschöpfung und Enttäuschung ernten. Und dann sagt er, wir sollen mit einem Gemüte, das von liebender Güte durchtränkt ist und darin verweilen, indem wir die allumfassende Welt mit einem katzenledergleichen Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist und unerschöpflich erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit und Übelwollen. Und dann kommt das letzte Gleichnis. Das lese ich wieder ganz vor, damit man den Bezug nicht verliert. Ihr Bhikkhus, sogar wenn Banditen euch barbarisch Glied für Glied mit einer Doppelgriffsäge in Stücke teilen würde, würde derjenige, der einen verdorbenen Geist ihnen gegenüber entstehen ließe, meine Lehre nicht befolgen. Darin, ihr Bhikkhus, sollt ihr euch so üben. Unser Herz wird unbeeinträchtigt bleiben und wir werden keine bösen Worte äußern. Wir werden in Mitgefühl für ihr Wohlergehen verweilen, mit einem Herzen voll liebender Güte, ohne inneren Hass. Wir werden verweilen, indem wir sie mit einem Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist. Und mit einem Gemüt, mit einem Objekt. Und mit ihnen als Objekt werden wir verweilen, indem wir die allumfassende Welt mit einem Gemüt durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit, ohne Übelwollen. Auf solche Weise solltet ihr euch üben, Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, wenn ihr euch diesen Ratschlag vom Gleichnis von der Säge oft zuwendet, seht ihr dann irgendeine Redeweise, unbedeutend oder grob, die ihr nicht ertragen könntet? Nein, ehrwürdiger Herr, daher, ihr Bhikkhus, solltet ihr euch diesen Ratschlag vom Gleichnis von der Säge oft zuwenden. Das wird lange zu eurem Wohlergehen und Glück gereichen. Diese Gleichnisse, die sind großartig. Und wenn man auf andere Sutten, wie zum Beispiel Maharahul Ovada, da spricht der Buddha darüber, zu welcher Gelegenheit man was, das erzählt er seinem Sohn, dem Rahula, zu welcher Gelegenheit man was meditieren soll. Wenn man zum Beispiel Ill Will hat oder so, ne? Cruelty, dann Metta. Ill Will, dann Karuna. Und da redet er auch von den Elementen. Und er sagt dem Rahula, er stellt ihm die Elemente vor und sagt, sei wie die Erde. Ist egal, wenn da jemand drauf spuckt oder trampelt oder pinkelt. Die Erde wehrt sich nicht. Und das spricht er hier auch an, ne? Mit seinem Gleichnis. Die Erde, ob da jemand schaufelt oder nicht und versucht, die wegzukriegen oder nicht. Das ist sowas von Schnurz. Der kann da stehen und strampeln und machen, was er will. Das führt zu nichts. Also, wie die Erde sein. Das zweite ist wie der Raum, ne? War das zweite. Hier in dem. Das dritte. Oder Wasser. Das Wasser. Wie ein Fluss. Ja. Lass mal vorbeiplätschern, was da geredet wird. Das zieht schon vorbei. Da braucht man, das kann man gar nicht festhalten. Bei dem Versuch, es festzuhalten, scheitert man schon. Genauso mit dem Raum. Wenn da eine große Weite ist, wenn da großer Raum ist, haben irgendwie böse Worte oder irgendwas, was nicht liebende Güte ist, eigentlich auch sogar gar keinen Platz drin dann mehr. Ne? Und dann über das mit dem Katzen. mit dem Katzenbeutel, da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht, ne? Was das soll. Warum kommt der nach den großen Elementen mit dem Katzenbeutel, ne? Und dann ist mir irgendwann ist mir klar geworden, ja klar, wenn dein Herz mal irgendwann so weich geschlagen ist, wie so ein Katzenfell, das will dann nicht mehr hart werden. Das kriegst du auch nicht mehr in Stücke geschlagen oder so. Das ist einfach nur weich, das wird nie wieder hart. Das ist dann wie ein Katzenbeutel. Wie ein Katzenfell. Ich stelle mir vor, dass so ein Katzenfell so ähnlich sich verhält wie so diese wie Ledertücher oder so, mit denen man früher Fenster geputzt hat. Ne? So dieses ganz weiche Leder oder so. Also, das mit der Säge, da muss ich sagen, okay, das nehme ich so als Beispiel. Wenn jetzt jemand mit der Säge käme, da würde ich Zeta und Mordio schreien. Also, das weiß ich ziemlich sicher, da könnte ich auch seine Lehre so nicht befolgen. Ich würde es vielleicht versuchen für eine kurze Zeit, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich scheitern würde. Aber er sagt ja auch nicht, ihr müsst dem folgen, sondern er sagt, er setzt das mal ins Verhältnis. Ne? Er sagt, so, wenn das so ist, dann ist das, was ihr da habt mit eurem blöden Gerede, eigentlich sind das Kinkerlitzchen, das ist Kinderkram. Ne? Das setzt das so ein bisschen ins Verhältnis. So, das ist das eine, was ich dazu erklären wollte. Dann war ja die Frage, wie macht man das? Wie lässt man sich durchdringen? Und das Interesse bestand ja auch, wie machen andere das? Hier steht es ja eigentlich schon, wunderschön beschrieben drin. Aber trotzdem hat man ja oft das Problem, dass man so einen Hals hat. Und dann funktioniert es eben nicht. Und das ist eine Sache, die braucht Praxis. Ohne die Praxis kriegt man das auch nicht gelöst. Und eine Sache, wenn man sich da hinsetzt, also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich Leute da hinsetzen und das, was so am bekanntesten, glaube ich, ist an Metapraxis, sagen, möge ich glücklich sein, mögest du glücklich sein, mögen meine Lehrer, meine Eltern, meine Freunde, meine dies und alles glücklich sein und mögen sogar meine Feinde glücklich sein. Wenn man das macht, kann man das wie ein Mantra benutzen und dann hat man das ja im Kopf. Also dann hat man das ja im Geiste. Das heißt, man benutzt es wie ein Mantra. Man kann es auch, und da kommt wieder Cheto Vimutti und Panya Vimutti ins Spiel. Man kann Metta, man kann liebende Güte oder jedes dieser Brahma Viharas als Samatha, also als Konzentrationspraxis üben und man kann es auch als Vipassana-Praxis üben, ne? Womit man dann zum Cheto Vimutti gelangen würde, während man, wenn man es als Konzentrationspraxis wenn man es als Konzentrationspraxis macht, kommt man zum Cheto Vimutti. Und als Samatha-Praxis langsam als Vipassana-Praxis würde man dann zum Panya-Vimutti damit gelangen. Was das Wichtigste aber ist, bevor man zu irgendwelchem Vimutti kommt, durch was auch immer, durch welches Meditationsobjekt auch immer, völlig wurscht, ist, dass man sich erstmal hinsetzt und die fünf Hindernisse aus dem Weg räumt. Wenn die fünf Hindernisse da sind, dann kann da kein Metta sein. Weil die fünf Hindernisse, da ist eins davon Hass und Ablehnung oder so. Ne? So kann man so die Ablehnung vielleicht. Da kann dann kein wirklich gelebtes, tiefes Metta da sein. Da kann man trotzdem sagen, möge ich glücklich sein, möge ich glücklich sein, möge ich glücklich sein. Das geht. Aber so richtig, dass man das dann da drin hat, das geht nicht. Das heißt, man muss schon in auch wenn man das als was für eine Praxis man später das machen möchte, man muss so das Beet vorbereiten. Ne? Und wenn es temporär ist, also ich rede gar nicht davon, dass man jetzt für immer seine fünf Hindernisse da wegkriegen soll. Das schaffen wir eh nicht. Aber für ein paar Minuten, dass man, bevor man sich oder wenn man sich hinsetzt, einfach auch mal checkt, was will ich? Ist da Wollen? Wenn ja, weg damit. Loslassen. Ist da Ablehnung? Wenn ja, weg damit. Ist da Faulheit oder Rastlosigkeit oder diese Zweifel? Weg damit. Die kann man für einen Moment einfach mal loslassen. Und dann kann man Sammavayamo, das Gute einsetzen. Habe ich mich aber hinreißen lassen und wollte eigentlich euch zuerst erzählen lassen, verflixt. Ja gut, aber gesetzt dem Fall, ihr habt das gemacht, ne? Mit dem Checken, ob da irgendwelche Hindernisse da wären. Wie würdet ihr denn dann in eurer Praxis, was macht ihr? Wie praktiziert ihr Metta? Wie praktiziert ihr liebende Güte? Ja? Da hinten gibt es eine Wortmeldung.
Ja, ist dann einfach mal meine Erleben, meine Erfahrung. Das läuft eigentlich umgekehrt. Ich check nicht erst die Hindernisse ab und mache die weg, sondern ich wende mich zu meiner Liebe zu. Und in dem Moment sind die weg. Und für mich ist es eher schwieriger, wenn ich erst anfange, da zu checken und zu denken und zu überprüfen, was habe ich. Es ist eher so ein Hineingehen oder auch eine Hingabe vielleicht an dieses Gefühl Metta, was wir ja alle irgendwo herkennen. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass, wie du auch sagst, wenn man das praktiziert, es wächst und es leidet. größer wird und damit auch mehr durchdringt.
Mhm. Ja, danke schön. Viele Leute haben den Zugang zu dem Gefühl gar nicht, aber da war schon die nächste Wortmeldung.
Ja, dann möchte ich auch mal erzählen, wie ich die Metapraxis erfahren habe und wie sie für mich hilfreich war. Und zwar war das eine meiner wertvollsten Praxiserfahrungen, als wir zu Don gegangen sind, eben mit dieser Metasutta. Wir sind 5 Wochen gelaufen und jeden Tag und haben vorher die Metasutta auswendig gelernt in deutscher Sprache. Und wir haben abwechselnd im Gehen die Metasutta rezitiert, einen Tag, einen ganzen Tag die Metasutta rezitiert. Den nächsten Tag haben wir einen Satz der Metasutta genommen und haben sie kontempliert. Wir sind also einen ganzen Tag mit diesem Satz gegangen. Und wir waren ja 12 Frauen und da kommen ja schon auch Tag und Nacht zusammen sozusagen, zwar überwiegend im Schweigen. Da kommen ja schon gewisse Emotionen dann auch zutage, kann man sich vielleicht vorstellen, so mit 12 Frauen unterwegs zu sein. Die Praxis war das ja nicht, weder in Worten noch in Taten auszuagieren. Was hilft dann in dem Moment, wenn der Ärger kommt? Und da war eigentlich der Anker dann immer die Metasutta, dass man sich auf die wieder konzentriert hat. Und auch bestimmte Sätze in der Metasutta, die haben tief im Herzen berührt. Und gerade diese Sätze, die dann praktisch als Werkzeug zu benutzen, wenn eben unheilsame Emotionen auftauchen. Und also das war für mich persönlich die wertvollste Erfahrung mit der Metapraxis. Mhm.
Danke. Da möchte ich ganz kurz hinzufügen und dann bist du dran. Die Erfahrung in Thailand Almosen zu gehen, in dem kleinen Dorf, wo ich war, das ist also für mich totale Metapraxis auch gewesen. Ne? So dieser Austausch von gutem Willen.
Ja, also das kann ich total nachempfinden. Und das hat mich auch sehr stark berührt. Mhm. Also die Gebefreudigkeit zu erleben, es war erst eine riesen Hemmschwelle, also um Nahrung zu bitten und auch um Unterkunft zu bitten. Aber mit der Zeit hat sich das total gewandelt. Also da kam eben diese starke Dankbarkeit für das, wie freigebig die Menschen sind und auch der Anspruch, gut zu praktizieren, um würdig zu sein, diese Gaben zu empfangen.
Mhm.
Und das hat mit dem Herzen
zu tun. Ganz genau. Ja, das hat mit dem Herzen zu tun. Ja. Ja. Thorsten, was wolltest du? Wie machst du's?
Ich wollte noch mal kurz was voranstellen. Ich arbeite im Kinderheim und das ist das Erste, saß man aus der Situation oft raus. So, das ist so der erste Schritt, auf das der Ärger einfach, da nützt nichts, war jetzt in die Hindernisse da und weg damit irgendwie. Ja. Wenn ich in der Situation stecke, wird es schwierig so irgendwie. Und das verstehen meine Kollegen gut verstanden, auch die Kinder gut angenommen. So. Also, und das ist so der erste Schritt schon eigentlich, wo ich glaube, da ist schon was da, was anders haben will. Da ist schon wie so ein Stück Meta, wo ich vielleicht gar keinen Zugang habe, so direkt. Der sagt, Moment mal, da läuft es nicht so, wie man es haben will. So irgendwie. Mhm. Und dann versuche ich mich den Qualitäten zuzuwenden. So. Und meine Praxis ist ja so, durch den Körper auch zu gehen, so die Stunde an der Panna und dann, wie passen das bei mir auch Körperbetrachtung. Und dadurch habe ich meinen Körper oft sehr gut präsent und kann den damit so ausfüllen. So.
Mhm.
Und manchmal brauchst du einfach auch Erinnerungen an also wenn ich so ganz ärgerlich bin, auch wenn ich alleine bin, irgendwie an gute Qualitäten. So irgendwie. ein gutes Vorbild, vielleicht auch ein Buddha oder einfach manchmal, ja, einfach so die Metta-Sutta oder so, dann einfach so ein paar so Ankerpunkte, die mir dann kommen und wo ich dann versuche, einfach einen Bezug wieder aufzubauen. Und ich versuche nicht immer jedem noch alles Gute zu wünschen, also ich merke, das ist ein schönes Ideal, aber ich habe für mich gemerkt, es wird verletzend oft. So, also wenn ich mit jemandem so krass bin, irgendwie so, da, das Meta kommt nicht ran und wenn ich es mehr versuche, ist es wie mich selbst zu verletzen. So irgendwie. Und das habe ich gemerkt, da muss ich aufpassen, das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. So.
Warum ich das mit den 5 Hindernissen gesagt habe, was jetzt auch mit dem zusammenhängt, was du gesagt hast, die 5 Hindernisse, wenn die weg sind, dann bleibt nicht so viel übrig. Dann, jeder Mensch hat das in sich. Also es gibt, glaube ich, ungefähr 5% aller Menschen, die haben irgendwie einen physikalischen Defekt im Hirn und die können keine Empathie entwickeln oder so, ne? Aus reinem körperlichen Defekt. Aber alle anderen Menschen, die haben das irgendwo. Das heißt, wenn man in der Lage ist, die 5 Hindernisse fallen zu lassen, oder wenn man sogar in der Lage ist, die 5 Hindernisse durch Liebe zu ersetzen, dann ist es da oder dann sind in dem Moment die Hindernisse ja weggefallen. Ne? Was haben wir denn sonst noch?
Ich habe eine Frage.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass man das im Geiste so einstellen kann. Also sozusagen liebende Güte jetzt diesen Menschen oder jetzt auch in verschiedenen Himmelsrichtungen. Wenn man, du hast gesagt, manche Menschen können das überhaupt nicht erspüren. Also wenn man jetzt ins Herz nicht reinspüren kann, ob da jetzt liebende Güte ist oder Mitgefühl oder Freude oder Gleichmut, dann kann das doch gar nicht funktionieren. Also ich weiß, bei Pemasiri 3 Monate, kennst du Pemasiri, er ist so in Sri Lanka, einer der besten, die passen natürlich. Und er hat gesagt, wenn nur ein Hauch von Ill Will oder Ärger da ist,
ja, dann geht's nicht.
Oder er kannte Mönche, die perfektioniert waren im Metta. Du kannst jemanden, der im Metta so weit ist, nicht mehr verletzen. Also du kannst ihm nicht mal eine Nadel, also der kann nicht mal mehr eine Spritze kriegen, da bricht die Nadel ab. Das hat er uns so erzählt. Aber das Kontroverse an dem Ganzen ist ja, dass wir ja liebende Güte üben sollen, wenn jetzt tatsächlich Ärger, Hass jemandem gegenüber da ist. Und genau dieser Punkt. Also jetzt habe ich diesen Ärger, diesen Hass, aber es funktioniert nicht. Weil ich bin nun mal erfüllt mit diesen Gefühlen. Aber was mich eben so echt ein bisschen erschüttert hat, ist, dass du sagst, also dass manche Menschen das Gefühl nicht nachempfinden können. Also wenn man jetzt in dieses Herz reinguckt und schaut, ist da noch ein Trace, also ein Rest an Ärger gegenüber, jetzt wem auch immer da. Ich glaube, das wäre die Grundvoraussetzung, dass du dein eigenes Herz, dein eigenes Erspüren übst und durch die Brahma-Vihara durchgehst und dadurch entwickelst du das ja erst. Aber nur, ich glaube, jetzt nur Suggestionen im Kopf, also.
Nee, so hatte ich das nicht gemeint. Also, okay. Wenn das so angekommen ist, dann sicher nicht, nein, das ist das muss entwickelt werden, das hatte glaube ich
einer. Ja, auch das Erspüren, ne? Das
Gefühl. Ja, das Gefühl muss entwickelt werden. Ohne dass man es fühlt, eben bleibt so, wie ich das eben vorgemacht habe, möge ich glücklich sein. Ne? Das bringt nicht so viel. Ja, Ursula wollte.
Ja, ich denke auch, es gibt Menschen nach Untersuchungen, auch jetzt, weil du das auch ansprachst, mit Defekt im Gehirn. Anders sind die noch neueren Untersuchungen, stellen ja auch fest, dass also immer wieder diesen Zusammenhang von unserem Erleben und wie sich das im Gehirn auf der materiellen Ebene niederschlägt. Mhm. Und wie bei allem müssen wir die Zentren im Gehirn auch benutzen und üben. Und dann bilden sich die Verbindungen aus. Und dann wächst das. Und es hat verschiedene Bedingungen. Also da kommen wir auch so zu einem Punkt, was festgestellt wurde. Die Zentren im Gehirn, wo man heute sagt, die stehen für die Funktion von Mitgefühl, die haben ein unterschiedliches Tempo, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu anderen Zentren, zum Beispiel einfach visuelle Wahrnehmung. Und wenn ich in einer Welt lebe, die ganz schnelle Reizüberflutung hat hintereinander, dann komme ich gar nicht mehr dazu, weil ich nicht mehr die Zeit habe, dass sozusagen das verdaut wird, das braucht auch Zeit. Und dann werden diese Zentren nicht mehr geschult. Und das passiert, denke ich, schon auch bei vielen jungen Menschen heute, jetzt zum Beispiel ja, mit Reizüberflutung.
Der Thorsten hatte sich zuerst gemeldet.
Ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Und der Weg dann, wenn aber das schwierig ist schon, denke ich auch, ist mit kleinen Schritten anzufangen. Also nicht zu üben, in der Situation, wo ich Ärger habe, jetzt Liebe hochzubringen, sondern in einer eher neutralen Situation mich zu erinnern an Situationen der Freude. Das ist so ein Schritt.
Und regelmäßig üben.
Ja, und das regelmäßig. Und dann baut sich das aus. Entschuldigung.
Das war ein bisschen lang. Nö. Der Thorsten wollte aber trotzdem immer noch was sagen, glaube ich.
Ach, ich wollte mal ganz kurz einen wissenschaftlichen Aspekt reinbringen. Das ja? ist, also, wir haben es zumindest in der Pädagogik haben wir so gelernt, wer bis 12 Mitgefühl nie erlebt hat und Sprechen nicht gelernt hat, wird es nicht lernen. Da sind die Zentren so verkümmert, nicht mehr anregbar.
Guck dir das an.
Das ist ganz wichtig, mit Kindern gut umzugehen.
Ja, ich glaube, ich habe dich so verstanden, wo du sagtest, 5% der Menschen haben diesen Effekt. Ja. Also das sind Autisten, also das sind Asperger-Autisten zum Beispiel, die sind nicht empathisch, die haben keine Empathie, aber die haben auch kein Übelwollen. Also das ist einfach nicht da. Das heißt, die haben auch nicht das Negative, weder das Positive noch das Negative. Und da gibt es dann auch verschiedene Abstufungen, aber da muss man dann andere Sachen üben. Weil das werden sie nicht mehr, das können sie nicht. Das ist, sind sie nicht in der Lage dazu. Ja. Aber sie suchen sich dann irgendwelche Ecken und irgendwelche Sachen, wo sie gut zurechtkommen. Aber die wollen auch nichts Böses. So.
Ja.
Ja? Also die müssen auch nicht gegen die Kilesas vielleicht so kämpfen wie wir. Das ist vielleicht der Vorteil, den sie haben.
Ich habe viel zu tun
so immer gehabt mit autistischen Jugendlichen und autistischen Kindern. Und da habe ich das so erlebt, dass die das einfach nicht haben. Aber die haben auch ganz viele Probleme nicht, die wir haben. Also man muss beide Seiten sehen, aber sie werden es auch nicht lernen. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, sich das anzutrainieren, aber es wird nicht im Gefühl sein.
Ja.
Das kommt einfach. Ja. Ich würde noch was anderes noch sagen. Also mein Zugang, also mir geht es auch so, wenn ich sage, Metta, jetzt wünsche ich allen das Beste und so. Das ist dann ja so pro forma, aber mein Gefühl kommt dann am besten oder am leichtesten, wenn ich dankbar bin, mit der Dankbarkeit. Einfach immer, also die Dankbarkeit über das, so wie mit der Säge, so ähnliches, gibt Schlimmeres, ja. Also einfach diese Dankbarkeit zu haben. Und da merke ich, da geht mein Herz dann aufs Dauert, aber ja. Das ist so der für mich so dieses Tor für Metta.
Ja. Ja.
Also ich habe dann versucht, überhaupt mal Zugang zu finden, wie fühlt sich denn Metta an, weil wir reden ja hier immer in der westlichen Welt von Liebe, die dann gewisse Anhaftungen hat und so weiter und so fort, diese verschiedenen Aspekte, wie könnte sich das anfühlen, dieses Metta? Und da war ein Satz in der Metta Sutta, der mich sehr stark berührt hat, der war eben wie eine Mutter mit ihrem Leben, ihr einzig Kind bewacht und schützt. Da sind mir immer die Tränen gekommen bei diesem Satz. Und da konnte ich das nachempfinden, weil ich bin eine Mutter und ich habe auch ein behindertes Kind. Und dieses Annehmen von diesem behinderten Kind, da ging praktisch das Gefühl über alles hinaus. Und das war praktisch für mich der Punkt, wo ich dieses Gefühl von Metta spüren konnte. Mhm. Und immer wenn ich, und darauf besinne ich mich halt immer wieder, auf wie sich das anfühlt, wenn man wirklich jemanden aus vollem Herzen nur beschützen möchte und hilfreich sein möchte und alle Liebe gibt, ohne irgendwas, eine Erwartung daran geknüpft ist. Also das war ein Erleben, das ich hatte in meinem Leben und auf das kann ich mich besinnen dann. Und das kam durch den Satz in der Metta Sutta, bin ich da eben drauf gestoßen, wie sich das anfühlt. Und eins hat mich ganz besonders stark beeindruckt, ich habe es hier schon öfters gesagt, da war ein Interview im Fernsehen mit dem Dalai Lama und einem alten tibetischen Mönch, der 15 Jahre gefoltert worden ist und in Haft war. Und der Dalai Lama hat ihn gefragt, ob er Angst hatte in dieser Zeit. Und dieser Mönch hat ganz ruhig gesagt, die einzige Angst, die ich hatte, war, dass ich das Mitgefühl für meine Peiniger verliere. Und das hat mich auch so stark beeindruckt einfach, wie weit man in seiner Praxis kommen kann, da kommt ja wieder dieses Mitgefühl mit rein und aus einer höheren Sicht heraus einfach derjenige, der diese Taten vollbringt, was muss der erleiden sozusagen, dass das größer ist wie das eigene Leiden. Und ja, das hat mich, bis heute taucht es immer wieder auf, was dieser Mönch gesagt hat.
Ja, das hätte ich auch als Beispiel irgendwann noch angebracht. Also diesen Satz von dem Mönch, das hatte ich auch gesehen, dieses Interview. Mir ist dann noch eine, also ich melde mich jetzt auch mal zu Wort. Ich will im Moment noch nicht über meine eigene Metapraxis sprechen. Also das war, was ich vorher gesagt habe und vorgelesen habe. Also das ist nicht zwangsläufig meine eigene Praxis, sondern halt Sutta. Ne? Was ich aber, weil der Bhante von Sri Lanka erzählt hat, in Thailand zum Beispiel, wenn du da dann ankommst mit Metapraxis, da kichern sie, ne? Lachen sie dich ja fast aus. Das macht da keiner. Die haben das. Also die haben da viel mehr von im Herzen. Die sind dem so viel näher dran. In ihrem Alltag, in ihrem alltäglichen Leben, dass das eigentlich so als Meditationspraxis gar nicht benutzt wird.
Die kennen keinen Hass?
Doch. Schon. Aber trotzdem, also es ist so wie ich da halt überrascht von wurde. Ne? Das ist halt schon sehr, sehr anders als hier. Ne? So. Und da hat man schon das Gefühl, die sind da irgendwie viel näher dran. Also auch wenn Hass aufkommt oder Ärger aufkommt oder sowas.
Also ich besinne mich dann auch immer auf dieses Ego, das sich da mal wieder aufbläht, wenn da irgendwie Ärger aufkommt oder so, weil im Grunde genommen ist es ja bloß dieses kleine Ego oder das aufgeblähte große Ego, das mal wieder gekränkt ist, woraus dann Ärger entstehen kann und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen die Dinge nicht mehr, also nicht mehr sich von den Emotionen praktisch so vereinnahmen zu lassen, sondern zurückzutreten und eine gewisse, auf eine nüchterne Ebene zu kommen. Und was du gesagt hast von der Maharahulavada Sutta, das hat mich auch, diese Sätze haben mich auch so beeindruckt und auch begleiten mich auch. Weil da sagt er ja, Rahula, übe Meditation, die gelassen ist wie die Erde. Ob die Menschen saubere Dinge oder schmutzige Dinge wie Blut, Urin, Eiter, Speichel auf die Erde werfen und die Erde deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist, gerade so entwickle Meditation, die gelassen ist wie die Erde. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen ist wie die Erde, dann werden entstandene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Mhm. Und so geht es dann mit dem Wasser, mit dem Feuer, mhm, mit der Luft. Ob die Menschen saubere oder schmutzige Dinge im Wasser waschen, wie Eiter, Speichel, Blut und Urin, und das Wasser deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist. Diese drei Worte, entsetzt, gedemütigt und angewidert, die haben sich so stark eingeprägt, und da immer wieder das in Relation zu setzen, dieses eigene Erleben mit diesen Kleinigkeiten, die das Ego dann in Aufruhr versetzen, und da eigentlich immer wieder so Sätze zu haben, die man sich hervorholen kann und dadurch man so auf eine gewisse Art ernüchtert wird und nicht mehr reagieren muss.
Ja. Mhm. Also da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt ja vier, wo es fünf war, zeige ich vier, wo es vier sind, zeige ich fünf. Es gibt ja vier Brahma-Viharas. Und da habe ich irgendwie, also mein Gefühl dazu ist, ich möchte nicht behaupten, dass das so richtig ist, aber mein Gefühl dazu ist, dass das Äußerste von Metta ist eigentlich, wird zu Gleichmut. Und das Äußerste von Mudita oder von Karuna wird zu Gleichmut. Es muss da... Eigentlich so ähnlich wie, dass man da, dass der Mantayas ja gesagt hat, man kann, wenn die so viel Metta haben, noch nicht mal eine Nadel reinstechen in den Körper. Ne? Es ist dann einfach so, ja.
Das heißt, der Gleichmut vervollkommnet die anderen drei Brahma-Viharas.
Ja, oder Gleichmut entsteht auch aus den drei anderen Brahma-Viharas. Also ohne die Brahma-Viharas wäre Gleichmut Gleichgültigkeit. Nur durch die Brahma-Viharas, durch liebende Güte, Mitgefühl und mit Freude und mit Leid, kann sowas wie Gleichmut entstehen.
Ich finde es gerade spannend, dass ich merke gerade, dass ich unterschiedliche Beta-Praxisen habe. Mhm. Auf unterschiedlichen Leveln sowas, was mhm, mir begegnet. So. Und eines ist zum Beispiel, jetzt jemand völlig ärgerlich auf mich drauf zukommt, dass man so innerlich auf so einen Stopp zu gehen, und versuchen, die andere Hand so als haltende Hand für ihn zu haben. So. Und da gehe ich auf die Bedürfnisse, also merke, dass ich bei mir bleibe, so irgendwie bei mir versuche, das Metta irgendwie so spürbar zu machen und ihn erkenne als jemand, der eigentlich ein Bedürfnis hat. So. Dass ich da mit Verständnis versuche ranzugehen, dass das bloß ein Auswuchs von seinen Schwierigkeiten ist. So. Und dass er eigentlich zu mir kommt und mich anspricht, weil er Hilfe haben will. So. Also wenn ich wirklich in meiner Metta-Praxis drin bin, ist mir das dann völlig klar, dass er, egal was er mich beschimpft, der sucht ja mich auf, so. Der kommt ja nicht zu mir und also so habe ich es zumindest in dem Augenblick, um mir wirklich was Böses zu wollen. Auch selbst wenn er sagt, also ist das, wenn ich es schaffe, bei ihm zu sein, mit dem, was er braucht, kommt er runter und merkt irgendwie, der braucht was so.
Also ich glaube, dass Metta sich entwickelt durch die Praxis. Wir können das nicht machen, genauso wie wir Mitgefühl nicht machen können. Mitgefühl entsteht spontan aus der Tiefe des Herzens. Metta kann auch nur spontan aus der Tiefe des Herzens entstehen. Aber wir können uns ja üben mit all unserer Praxis, wie auch jeder die Praxis macht, in der Selbstreflexion und uns immer mehr und mehr selbst erkennen, unsere Gedanken beobachten, unsere Gefühle beobachten, unsere Handlungen und das immer wieder überprüfen und überprüfen. Also für mich ist das einfach ein Weg, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und eben auch wahrzunehmen. Und dazu brauchen wir ja wiederum die Praxis, die den Geist mehr zur Ruhe bringt, damit wir überhaupt imstande sind, uns selbst wahrzunehmen mit allem, was wir sind, mit allen Gefühlen und Gedanken und so weiter und so fort. Und erst wenn wir uns mit der Zeit immer wieder auch diesen heilsamen Aspekten zuwenden, dann bekommt der Geist eine andere Neigung. Also das ist ein ständiges Training im Alltag, ständig mit allem, was uns umgibt und mit all den Menschen, mit denen wir umgehen. Und was eigentlich auch ausschlaggebend ist, dass wir auf dem Weg lernen, liebevoll mit uns umzugehen. Denn ohne dass wir liebevoll mit uns umgehen, können wir auch das, was nicht da ist in unserem Herzen für uns selbst, das können wir ja auch nicht anderen geben. Also nur aus dem heraus können wir was verschenken. Und ich denke, das ist einfach dieses, sich ständig zu trainieren. Und aber auf eine liebevolle Art und Weise. Also wie Ayakema gesagt hat, erkennen, nicht tadeln, ändern. Und das ist einfach eine Lebensaufgabe oder eine, wenn man mal auf den Weg gekommen ist, dann hat das Priorität, also sich selbst immer wieder anzuschauen in seinem Verhalten im Zwischenmenschlichen, weil da zeigt sich das, ob wir Mitgefühl und Verständnis haben, wenn wir vielleicht auch noch nicht das Metta haben, diese allumfassende Güte, wenn wir es vielleicht auch noch nicht haben, aber wir uns eigentlich stetig darin üben. So.
Ja. Wo du sagst, Metta haben, da fallen mir zwei Sachen ein. Wenn Metta kann ja sowieso nur im Moment, das hast du ja gesagt, auch im Moment entstehen, spontan. Dann ist es da, dann sind andere Sachen weg. Aber dann kommt ja wieder der nächste Moment und da kann durchaus auch Ärger sein. Ne? Also es kann sicher, weil der Geist eben so ist, wie er ist, unheimlich schnell abwechseln. Ne? Es kann ja von Metta zu Ärger, zu Verzweiflung, zu sonst was wieder zurück zu Metta sich hin und her bewegen. Und das ist eben das Training, so möglichst viele Momente von Metta hintereinander zu kriegen. Also hintereinander zu entwickeln. Und das geht ja nur durch Training. Nur durch Achtsamkeit.
Dass der Geist dann, das hat mir auch so gefallen, das kommt in den Lehrreden auch immer wieder vor, wenn man den Geist immer wieder sanft zum Meditationsobjekt oder sanft auch abwendet vom Ärger, dass der Geist dann mit der Zeit eine andere Neigung bekommt. Er neigt sich dem Heilsamen zu.
Genau.
Und irgendwann mal ist es dann hoffentlich verwirklicht.
Tja.
Ich höre aufmerksam zu, das ist ganz spannend. Liebe Violette, du sagst, man kann nichts tun und dann sagst du dennoch, man kann den Geist dann doch von dem Ärger sanft wegnehmen. Das ist doch was tun. Und das ist schon auch genau der Weg, worum es geht. Also, es ist für mich schon ein direkter Zusammenhang zwischen dem, was ich für eine Geistesqualität habe, so wie er auch gesagt hat. Ich kann, wenn einer ärgerlich auf mich zukommt, Verständnis für den haben. Dann bin ich da gar nicht so, wenn es einem gelingt in der Situation. Es gelingt natürlich nicht immer. Und dann kann man natürlich sagen, ja, wenn es mir das mal nicht gelungen ist, es ist alles Quatsch. Das stimmt eben nicht. Sondern wenn es einem dann einmal gelingt, dann kann man sehen, dass es tatsächlich der direkte Zusammenhang ist, was habe ich für eine Qualität in diesem Moment, wie Dankbarkeit, was die Martina auch gesagt hat, wenn ich solche Dinge kultivieren kann, dann werde ich immer in dem Moment einen direkten Zusammenhang haben zu der Gemütsstimmung. Und die geht dann in die Richtung von Verständnis, von Wohlwollen, und das ist ja dann wohl die Ausrichtung, die dann keinen Ärger und so weiter und eben, wenn man das so nennen will, unpersönlich, weil da ist ja dann nichts, eine unpersönliche, wertschätzende, liebevolle Haltung in einem selber hervorbringt. Das ist ja das, dass man es wirklich in sich selber spürt, wenn ich mich da raushalten kann, wenn da so eine Situation ist. Und dann reagiere ich auch nicht in dem Moment auf das, was da kommt. Und darum ist es schon so, dass man was tun kann. Ich finde es gefährlich zu sagen, man kann nichts tun, weil dann sitze ich immer nur da, jetzt muss ich abwarten, bis dieses Metta irgendwo entsteht.
Über mich kommt.
Man weiß gar nicht genau, wo entsteht es denn. Und das, ja. So ist es einfach nicht. Mhm. Ja, und dann hat man auch gar nicht so ein Werkzeug an der Hand, sondern man meint dann, das fällt vom Himmel oder keine Ahnung, wie man es sagen soll. Es ist der direkte Zusammenhang zwischen der Ausrichtung, wie bewerte ich die Situation, lehne ich sie ab oder kann ich mich in der Körperfühlung stabilisieren. Ja, so wie er auch gesagt hat, es hängt mit dem Körper zusammen, in der inneren Körperwahrnehmung. Die Geisteshaltung und die innere Körperwahrnehmung. Und wenn die eine Qualität hat, die nicht reaktiv ist, die eine innere Sanftheit im Körper erzeugt, dann komme ich in die Richtung rein. Und das ist eine ganz aktive Sache, die nicht einfach nur so runterfällt. Klar muss man es mit Situationen üben, die einen nicht überrollen. Das ist ja sowieso klar. Weil da ist man überfordert.
Aber Albert, da möchte ich nur dazu sagen, da hast du mich nicht richtig verstanden, weil ich habe gesagt, Metta kann man nicht machen und Mitgefühl kann man auch nicht machen, sondern es ist eine spontane Reaktion aus unserem Herzen. Und ich habe aber auch beschrieben, die Werkzeuge, die uns das Dhamma ja irgendwo vermittelt, darum sind wir ja alle hier, uns darin zu üben, und dann neigt das Herz,
ja, ja, das
oder ich, der Geist.
Dem stimme ich voll zu, da neigt sich das ja dem zu. Und durch das Üben kann ich es ja eben machen. So sehe ich es. Ja. Klar, die Übung und die
Ich Werkzeuge. Kann aber nicht sagen, ich mache jetzt Metta.
Doch, wenn man die gewisse,
das ist halt neu.
Wenn man die Werkzeuge in gewisser Weise immer wieder einsetzt, kann man es tun.
Darf ich ein Video anmachen?
Also ich finde, Metta kann nicht entstehen, so ist meine Erfahrung, in dem Moment, wo ich werte, wo ich etwas bewerte und negativ bewerte.
Ja.
In dem Moment entsteht Ärger, wenn ich etwas schlecht bewerte, und dann ist es schwierig, Metta entstehen zu lassen.
Ja.
Wenn man schon so stark im Ärger drin ist.
Ja, klar.
Und deswegen besteht die Übung, die aktive Übung, doch darin, das Bewerten loszulassen. Und das ist einfach die Achtsamkeitsübung.
Ja. Okay. Ganz genau. Ein anderer Weg. Ganz genau. Man muss immer achtsam sein. Ja. Ja.
Und das sind wir halt nicht immer. Manchmal sind wir so in starke Emotionen drin. Und dann ist es so schwer rauszukommen.
Ja, der Stolz hält einen natürlich ziemlich weg.
Der Bandayasa hat das Wort.
Nee, ich habe nur eine Frage. Ich bin kein Meta-Experte, aber das ist doch hier wirklich, das sind ganz wichtige Punkte jetzt hier hochgekommen. Wir sollen Meta praktizieren, doch gerade, auch wenn wir jetzt mit irgendjemandem emotional oder was auch immer für ein Problem haben, dann ist doch gerade dann dort angesagt, Meta praktizieren zu können. Jetzt sagt der Thorsten das in einem Fall, dann gehe ich bis zu einem bestimmten Punkt und nicht weiter. Das ist jetzt meine Frage eigentlich auch, weil ich, mir kam auch letztlich ein Mönch an und sagte, oh, ich glaube, jeder Mensch hat mit irgendjemandem mal ein Problem. Und dann ist es doch die Aufgabe eben, versuchen, dieses Problem auch mit Metta zu lösen. Jetzt habe ich, dieser Mönch sagte zu mir, ja, du musst mir jeden Tag 10 Minuten Metta für diese eine Person machen. 10 Minuten für jemanden, wo du emotional wirklich Probleme hast. Was mir aufgefallen ist, das fand er ganz plötzlich, den ganzen Tag über, auch in der Nacht, kommt dann dieses Bild von diesem Menschen, mit dem du wirklich, wo du wirklich jetzt Ärger oder was auch immer, irgendwie, ich wollte das nicht nochmal machen, ich fand das ganz furchtbar. Also, wenn du ganz konzentriert auf eine Person, deshalb kann ich dem also auch nur zustimmen, ab wann kannst du jetzt sagen, jetzt ist genug Gleichmut da, damit ich genug Meter reinsetzen kann? Ohne jetzt selber die Balance zu verlieren, weil das ist für mich das Problem dabei. Also ich glaube schon, dass es ganz, ganz effektiv ist, aber das ist jetzt meine Frage eigentlich, wie geht man damit um? Muss man da jetzt durch und sagen, ja, es kommt dann nach hoch, kommt hoch, bis es vorbei ist, oder für mich war es zu viel. In dem Moment, wo du wirklich meinst, es war jetzt nichts, wo ich wirklich sage, das ist jetzt wirklich Böswilligkeit, das nicht, sondern einfach nur, ich merkte, da stimmt was nicht. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, da gibt es irgendwie, immer Zwist oder so. Ja? Und das versuchen wir abzubauen mit Meta. Habe ich noch nicht rausgekommen, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Also das ist für mich, ich merke auch hier, dass da eben so Punkte kommen. Ich finde, im Kopf kann man sehr viel ausmachen, aber hier in den Emotionen,
ja, also für mich war das Wichtigste zuallererst, weil ich gemerkt habe, ich kann es nicht. Ich habe einfach Ärger. Ich bin ein zorniger Mensch. Ich will dann auch gar kein Meta. Oder wollte. Ne? Jetzt will ich das. Ne? Und das allererste, was für mich ganz, ganz wichtig war zu tun, ich habe mich vor meinen Lehrer hingesetzt und habe gesagt, ich möchte von diesem Tag an nie mehr aus etwas anderem reagieren, als aus einer der vier Brahmaviharas. Ich mache gerne so große Nummern, wie gemerkt. Ne? Und die Nummer ist total zu groß für mich. Ich kann es nicht. Ne? Ich scheitere nach wie vor kläglich, aber diese große Nummer mir mal als Ziel hingesetzt zu haben, erinnert mich. Und das ist eben der nächste Punkt, die Achtsamkeit da drauf. Die Achtsamkeit, wirklich, ich habe das und ich habe das auch in Erinnerung, ich habe das gesagt. Ne? Und da kommt die Wut wieder, ne? Oder da kommt der Zorn wieder oder irgendwas anderes. Und dann mit dieser Achtsamkeit, wenn ich die habe, und ein bestimmter Mönch in Thailand, den ich jetzt nicht näher benennen möchte, der kam des Weges, ne? Da gingen mir die Nackenhaare hoch.
Die nicht vorhandenen.
Die nicht vorhandenen. Und da hätte mir das nichts genützt. Da einfach Metta. Ja, schick dem mal Metta. Ne? Da habe ich gedacht, will den nicht sehen. Was will der hier? Ne? Will den nicht sehen. Und dann mit diesem Vorsatz und Achtsamkeit und Konzentration und den zu sehen und zu wissen, ich habe das jetzt, ich will das jetzt nicht, ich will jetzt liebende Güte. Ne? Ich will nicht mehr, ich will das Herz. Man muss sich darauf konzentrieren, sich daran erinnern, dass das Ziel ist nicht die Befriedigung des Gefühles, das momentan da ist, sondern das Ziel ist, diesen Vorsatz zu leben. Das heißt, jetzt dieses Metta irgendwo daher zu kriegen. Und das war für mich nur durch Achtsamkeit möglich. Zu sehen, es ist nicht da. Und es dann auch einen Moment lang einfach zu ertragen, dass es nicht da ist. Und dann nicht aus Ärger zu reagieren, sondern einfach abzuwarten, durchzuatmen, zu sehen, was steigen da für Gefühle auf, die zu benennen, zu sagen, Ärger, Ärger, Ärger. Und dann war der Mönch dann schon weg und die Gefühlslage hat sich auch wieder beruhigt. Und so, das war jahrelanges Training, weil ich bin auch nicht da weggegangen, wo dieser Mönch war. Das war ja die erste Idee. Ich gehe. Ja.
Also bei mir ist es so, natürlich habe ich auch zwei Personen momentan, mich leiden kann und ich weiß, das sind gewisse Eigenschaften, die den Ärger triggert oder die Ablehnung, totale Ablehnung, was weiß ich, Arroganz oder Schwarzhaftigkeit oder Geschwätzigkeit. Das sind so Sachen, wo ich merke, ja, okay, das ist meine Wertung. Und das ist der Auslöser bei mir, dass Metta nicht entstehen kann. Und ich reagiere da total, ich gehe voll in Resonanz, sobald ich diese Eigenschaften spüre. Und das verbinde ich auch mit diesen Menschen und die haben das ja auch. Ja? Die strahlen das ja auch aus und die leben das. Und das löst bei mir jedes Mal heftige Emotionen aus. Und mir gelingt das immer noch nicht mehr, halt entstehen zu lassen. Ja,
die Ursula hatte sich zuerst gemeldet und dann der Thorsten.
Sollen wir eigentlich mal Lichter machen, oder?
Ja, oh, ja, du hast die Macht, oder?
Und ich weiß nicht, vielleicht ist das zuerst die Aufgabe, diese Wertung, diese Abwertung, oder wie soll ich sagen, die Ablehnung gegen gewisse Eigenschaften loszulassen. Vielleicht ist das der Weg.
Ja, da sind wir wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Hindernisse loslassen. Aber die Ursula ist dran.
Ist jetzt ein bisschen weiter. Also für mich ist einfach ein wichtiger Punkt auf all diese Inhalte bezogen. Mein Weg. Ich muss es tun. Und nicht drüber reden. Oder nicht nur drüber reden. Sondern ich muss es tun. Und für diese inneren Prozesse, über die wir reden, ist tun. Ich muss es fühlen. Und in der Regel, wenn ich ist es so, wenn ein Gefühl Raum kriegt, ich muss es ja nicht ausagieren, aber ich muss es wirklich erleben. Und wenn ein Gefühl oder sonst was Raum kriegt, dann transformiert es häufig ganz von allein.
Ja.
Wenn ich auf einen Ärger setze oder auf einen Zwang, und dann geht es immer weiter.
Ja. Der Thorsten.
Ich habe so kleine Tricks mir oder ich bin auch jemand, der will es verstehen, so irgendwie. Dann einfach so mit Metta drüber bügeln, irgendwie. Kann ja ganz schön sein, aber also ich habe dann, also was für mich ein Trick ist, das zu erkennen, dass das, was mich an jemand anders ärgert oder stört, ist das, was ich bei mir nicht mag. So. Das war für mich irgendwann mal so die Erkenntnis, so dieses. Ups, so irgendwie. Das ist eigentlich ein Teil, den ich bei mir ablehne. So irgendwie. In dem Augenblick kann ich oft eher zu mir kommen, mich dort erstmal aktiver drum kümmern, als dort versuchen, irgendwie mit Metta erstmal nach außen zu gehen. So.
Der Albert.
Ja, das ist auch das, was Aletti gesagt hat. Man muss sich selber annehmen können. Und dieses selber annehmen können ist schon auch eine Geisteshaltung. Und auch das, was einen da draußen stört, ist ja wirklich das, was man in sich selber eigentlich ablehnt. Und wenn ich jetzt so ein Gefühl entwickle, wie die Ursula sagt, für diese Qualität, dann kann sich das weiten. Und dann nimmt man sich selber auch in diesem Gefühl gerade den Moment an, weil sonst wäre es ja gar nicht da. Und das ist dann nicht Metta drüber bügelt, sondern Metta wahrgenommen. Zum Beispiel. Und darum reagiert man ja, weil es ist ja immer der Stolz. Warum ist Ärger? Weil man sich abgelehnt fühlt. Und das ist ja der Stolz, der sagt, wieso kommt jetzt der komische Kerl wieder zu mir so und so weiter.
Ja, also ich wollte bloß noch mal kurz sagen, meine größte Herausforderung in diesem Leben ist mein Ehemann. Und zwar ist der mir am nächsten, den kenne ich am besten, ich kenne alle seine blinden Flecken, gell? Dann habe ich mich auf die Suche nach meinen blinden Flecken gemacht. Und also Hass und Ärger, also diese Emotionen, die hatte ich am intensivsten, die habe ich sonst nicht so stark ausgeprägt. Aber zu dieser Person extrem. 40 Jahre Kampf sozusagen, oder sagen wir mal 30 Jahre, bis wir dann dem Dhamma begegnet sind. Und ich musste dann erstmal durch das nach innen zu gehen, habe ich dann erstmal hier so einen Klumpen Groll gefunden. Der hockte hier, also wie so ein riesen Klumpen. Und das war alles auf diese Person, also durch diese Person oder ich habe das diesen Klumpen angehäuft, den habe ich dann geschafft aufzulösen. Das war das Alte. Und dann wurde es an und für sich schon so langsam besser, also nicht mehr so stark die Emotionen, und dann kam eine Phase, wo eben Ärger aufgetaucht ist noch und auch agieren auf diesen Ärger. Und durch das Dhamma habe ich dann aber gelernt, das nicht mehr auszuagieren. Also da immer so dieses Stopp einzulegen so und sich zurückzunehmen und sich selbst zu betrachten und dieses Gefühl. Und irgendwann, also jetzt kommt selten wirklich Ärger auf, also man merkt so im Laufe der Zeit, das sind jetzt seit 2013 mit dem Dhamma begegnet, wie das weniger wird. Immer weniger, weniger, weniger. Diese Emotionen tauchen nicht mehr in dieser Intensität einfach auf. Und das zeigt mir ja, dass dieser Weg ein guter Weg ist, weil er zu einer Verbesserung führt, was die unheilsamen Emotionen anbelangt. Und irgendwann habe ich auch zu mir gesagt, ich möchte nicht mehr Sklave dieser Emotionen sein. Weil ich habe mich da wie ein Sklave irgendwann gefühlt oder wie diese Ketten irgendwo, die einen da, und das möchte ich nicht mehr. Also ich möchte lernen, Herrin über diese Emotionen zu werden. Und das ist ein Entschluss gewesen. Und irgendwann kam dann zum Beispiel, ich konnte ganz schlecht mit Geiz umgehen. Das hat bei mir Ärger und Wut verursacht. Geiz. Und da kam dann plötzlich ein ganz anderer Gedanke, nämlich, schade, dass dieser Mensch nicht so einen Opa hatte wie ich, der die Großzügigkeit in Person war. Und sofort hat sich das, was da an Ärger über diesen Geiz da war, hat sich das in Mitgefühl gewandelt. Schade, dass die Person das nicht gelernt hat oder nicht so ein Vorbild hatte und dadurch was anderes sich verankert hat. Und das wird mehr und mehr, was der Thorsten auch gesagt hat, dieses Verständnis, dass eben jeder Mensch seine Prägungen hat und dass er im Laufe des Lebens lernen muss, sich mal mit den blinden Flecken zu befassen und lernen, diese Prägungen zu überwinden. Weil wir alle sind ja ein Bündel von Prägungen. Und das zu erkennen, dazu braucht es ja wiederum die Praxis und die Achtsamkeit, um zu erkennen, das sind gar nicht wir, das sind nur lauter Prägungen, die da aktiv sind.
Ja, die aber auch ganz schön aktiv sein können, ne?
Ganz schön heftig. Ja, aber das zu erkennen mit der Zeit und dem auf die Schliche zu kommen, das finde ich halt spannend an dem Weg. Das finde ich äußerst spannend und da hört es ja nicht auf. Man kommt ja immer in tiefere Schichten mit der Zeit und forscht da im Inneren rum, was da noch alles zu finden ist und zu lösen ist. Und so jede Überwindung, die so stattgefunden hat, und wenn das auch nur Kleinigkeiten sind, das schafft so einen Freiraum oder ein Gefühl von Befreiung, so kleine Befreiungen, sage ich da immer, wenn man sich selbst überwunden hat mal wieder. Und das, finde ich, motiviert einen auch unglaublich, weiterzumachen. Um irgendwann mal, wenn man schon so ein bisschen Geschmack von Befreiungen bekommen hat, diese große Befreiung
wie schön das sein muss.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt.
Danke.
Ja, aber die Erfahrung, die ist mir wirklich wichtig, auch wenn es Kleinigkeiten sind. Man kommt ja nur mit einem kleinen Schritt voran. Und das schafft Vertrauen.
Ihr seid nicht verheiratet, ne?
Nein.
Nein. Die Frage ist berechtigt.
Wenn ihr es mit einem anderen Mann. Und wir lieben uns trotzdem.
So auf Meta-Art, gell?
Nein, wir sind schon auch sehr ehrlich. Und die Ehre und die Ehrlichkeit, die haben ein Wort. Und das ist Respekt. Aber wir sagen uns, das stimmt. Sie und ich immer schon, gell? Auch wenn das Essen so gut schmeckt.
Ja? Das sagt ein Koch, ne?
Aber das ist auch vorbei. Sie ist keine Köchin mehr. Nein, aber sie ist keine professionelle Köchin mehr. Das hat sich auch verabschiedet.
Wie? Das heißt, du wirst hier nicht mehr kochen?
Doch, hier schon, aber nicht mehr als Seminarköchin oder
ja, das ist
so
klar.
Bin ich schon lange nicht mehr unterwegs.
Viri, du hast den ganzen Tag noch nichts gesagt.
Ich habe schon alle gesagt. Ich warte heute nur so. Aber schön.
Ja, also es ist schon, wenn ich das da richtig auf der Uhr erkenne, 21.13 Uhr oder sowas. Das heißt, wir sitzen hier schon ganz schön lange und diskutieren das. Es ist noch was. Ach so.
Ich muss da runter nochmal.
Ah, ja. Ja. Also, in Anbetracht dessen, dass ich noch Report habe, dass Ursula noch was zu tun hat und dass es schon spät ist, würde ich sagen, wir belassen das heute so, wie es ist. Vielen Dank für euren Input, vielen Dank für Fragen. Nächste Woche ist Asalha Puja am 28. Samstag, also wir feiern Asalha Puja am 27., das ist der Freitag, und am 28. Beginnen wir die Regenklausur, und das ist ein Samstag, und da ist normaler Vortrag, und ich würde möglicherweise einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ne? Da zu dem Thema Metta gibt es noch viel mehr. Ja.
Ich wollte nur noch kurz eine Frage stellen, ja. Weil du das vorher angesprochen hast, in der Vasa.
Mhm.
Also du hast gemeint, diese verschiedenen Vimuttis, könnte man da...
Ja, über Vimutti könnte man mal reden und lesen auch.
Uns offenbart hast deine Lieblingssutta. Da kam mir die Idee, man könnte ja auch mal, es muss ja auch nicht in der Vasa sein, aber dass jeder so vielleicht mal seine Lieblingssutta vorstellt.
So. Also, ja, das können wir auch gerne tun. Das ist
ja,
auch eine sehr schöne Idee.
Ja? So, weil jeden spricht was anderes an, so, oder jeder hat auch vielleicht über so eine Sutta so wirklich so einen Zugang gefunden. Mhm. Und das wäre mal ganz interessant, sich.
Ja, das ist auch eine schöne Idee. Greifen wir auch auf. Wann, weiß es noch nicht. Jetzt sind erstmal, ja, ist erstmal Wassereingang. Wir sind noch nicht fertig mit Metta, kann man, wie eingangs schon gesagt, wird man nie fertig mit, aber ja. Dann.